Ja, ein herzliches guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid, dass wir diesen Muttertag gemeinsam feiern können. Und ich vermute, dass die Menschen ihr zu Hause diesen wunderbaren Strauß nicht sieht, oder? Ich glaube, sieht man es ein bisschen? Ich muss den mal kurz hochhalten. So, wow. Also wenn jetzt jemand noch irgendwie... Also eine Frau ist und ein Röschen möchte, dann ist das ein bisschen problematisch, aber vielleicht kommst du nach dem Gottesdienst, wenn alle weg sind, hat es noch vorig. Genau, aber alle Frauen dürfen sich nachher freuen, Walter hat es ja gesagt. Ja, ich freue mich, diesen Tag zu feiern und auch die Mütter und die Frauen insbesondere auch zu wertschätzen, seit ich als Erwachsener selber mit einer Mutter zusammenlebe, meiner lieben Frau, sehe ich einfach auch, wie viel Dank Mütter bekommen sollten für das, was sie in die Familien investieren. Enorm, was sie alles auf sich nehmen. Und ich möchte allen Müttern ganz herzlich danken, ob die Kinder schon erwachsen sind oder ob sie noch klein sind oder ob sie im Bauch drin sind aktuell, haben wir auch jemand. Ganz, ganz herzlichen Dank für euren großen, wertvollen Dienst. Wir werden heute aber auch sehen, dass nicht nur Mütter etwas Besonderes sind, sondern Frauen ganz allgemein. Also das finde ich auch noch wichtig zu sehen. Frauen allgemein, auch wenn du also keine eigene Familie hast, wenn du keine eigenen Kinder hast, als Frau, du bist ganz, ganz wichtig für die Gesellschaft. Das werde ich heute zeigen. Gott hat ja die Familie erfunden, die Rolle der Mutter, des Vaters, der Kinder. Und der Mutter kommt eine Schlüsselrolle zu im Zusammenhang mit der Familie. Jemand hat mal gesagt, da Gott nicht alles alleine machen wollte, schuf er Mütter. Ich finde das noch einen schönen Gedanken. Da Gott nicht alles alleine machen wollte, schuf er Mütter. Und jetzt gehen die dann in die Säcke. Ich glaube, Gott schüttelt auch etwas den Kopf darüber, dass das Muttersein immer mehr an Wert verliert in unserer Gesellschaft. Das hauptberufliche Mami-Sein, dass das zum Teil sogar als niedrigere Lebensform angeschaut wird und man dann ein bisschen weniger Status hat. Wenn wir heute Morgen Mütter aus Gottes Sicht beleuchten, heißt das jetzt nicht, dass Väter nicht wichtig sind. Also das möchte ich ganz fest unterstreichen. Also im Gegenteil, Väter sind, glaube ich, auch wichtiger, als was wir so meinen. Viel wichtiger sogar. Aber heute geht es nun halt mal um die Mütter, es ist ja Muttertag. Aber die Väter kommen schon auch noch ein bisschen, die Männer insgesamt kommen auch zum Zuge, werden das sehen. Ich predige heute über einen Text, den wahrscheinlich viele, vielleicht sogar die meisten, schon mal gelesen und überlesen haben. Und zwar, ich lese aus Titus 2, Vers 4 und 5, aber nicht alles, nur so ein Teil, weil ich nur über ausgewählte Stellen predigen möchte. Der Paulus schreibt hier im Titus, was er in der Gemeinde weitergeben soll. Und zwar folgendes. Er soll weitergeben, die älteren Frauen sollen die Jüngeren anleiten, ihre Ehemänner und auch ihre Kinder zu lieben, besonnen und anständig zu leben, ihren Haushalt gut zu versorgen, freundlich zu sein. Also die jüngeren Frauen haben also den Auftrag zu lieben. Also sind ja nicht die Einzigen, die diesen Auftrag haben, aber hier wird es explizit gesagt, nämlich die Ehemänner, die Kinder, sie sollen auch besonnen sein, anständig im Sinne von rein, ist hier gemeint, dann auch freundlich, den Haushalt gut versorgen, wird hier gesagt. Und genauer, also im Grundtext heißt es eigentlich, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt sein. Man könnte auch übertragen, in die Familie hineinwirkend. Und jetzt ist die Frage, sagt denn die Bibel also, Männer arbeiten auswärts, Frauen nur zu Hause? Ist das die Aussage der Bibel? Ich komme gerade noch darauf zurück. Also ich glaube, die Gesellschaft sähe es als ideal, wenn diese beiden Kreise zu 100% überlappen würden. Ich glaube, das ist so das Idealbild für viele, dass beide sich alles teilen zu 100%, dass es keine Unterschiede gibt, wobei einen kleinen Unterschied müsste es ja dann doch geben, weil die Männer sich immer noch ziemlich schwer tun mit Kindergebären, da haben sie noch keine Fortschritte gemacht. Ja, aber also dieses Modell, das totale Überlappen, das harmoniert nicht mit der Bibel, aber ist das hier vorne, dieses totale Separieren, ist das das Modell der Bibel? Ist es eben auch nicht. Denn in der Bibel gibt es Stellen, durchaus Stellen, die zeigen, dass Frauen nicht nur in der Familie gearbeitet haben. Zum Beispiel Sprüche 31. Das ist bekannt so als das Lob der tüchtigen Frau. Und wenn wir das lesen, dann sehen wir, dass Frauen sich auch nicht nur in der Familie betätigen, sondern zum Teil auch Geschäftsfrauen, also da wird eine Geschäftsfrau beschrieben, teilweise. Genau. Also, und diese Überlappung von diesen zwei Kreisen, die wird sich auch verändern, je nach Lebenssituation. Sind kleine Kinder da? Sind die Kinder schon größer? Sind sie erwachsen? Oder sind keine Kinder da? Je nachdem wird sich das hoffentlich auch anpassen und verändern. Und doch, auch wenn keine Kinder da sind, hat eine Frau tendenziell mehr den Auftrag, für das eigene Heim verantwortlich zu sein, als ein Mann. Tendenziell. Nicht absolut, nur tendenziell. Wie komme ich darauf? Also das sieht man neben biblischen Hinweisen, zum Beispiel, wie ich gerade genannt habe, sieht man das auch an Persönlichkeitsfaktoren, die Gott in die Geschlechter hineingelegt hat. Ich habe vor einiger Zeit einen genialen Vortrag gehört von einem österreichischen Psychiater, Dr. Raphael Bonelli. Der Vortrag hieß «Frauen brauchen Männer» und umgekehrt. Bisschen provokativ, aber der zweite Teil kommt ja noch. Und umgekehrt selbstverständlich auch. Und darin beleuchtet er, wie wunderbar unterschiedlich Frauen und Männer in ihren Persönlichkeitsstrukturen sind. Und der Vortrag ist, finde ich, auch eine starke Antwort an diese Gender-Bewegung, die einfach sagt, dass die Persönlichkeitsunterschiede biologisch, dass man die einfach ausnegieren kann, dass die alle gesellschaftlich angeeignet sind, dass da eigentlich gar keinen Unterschied gibt oder fast keinen. Und in diesem Vortrag betont er zuerst auch ganz gemäß der Bibel, die Geschlechter sind gleichwertig. Und zwar absolut, total gleichwertig. Keine Nivellierung, null. Genau, gleichwertig. Die Geschlechter sind aber nicht gleichartig. Kein Geschlecht ist besser als das andere. Kein Geschlecht ist dem anderen überlegen. Wenn wir also von Unterschieden reden, ganz allgemein, aber auch heute, dann geht es nicht um schlechter oder besser, sondern einfach um unterschiedlich, um anders. Man kann es vielleicht vergleichen mit zwei Puzzleteilen, die man zusammenfügt und dann ein Ganzes gibt. Und ja, ich rede hier aber nicht speziell von Ehepaaren und dann möchte ich implizit damit sagen, ja, die Alleinstehenden sind halt noch ein bisschen nur halb oder halb vollständig, das möchte ich nicht sagen, sondern ich rede eigentlich allgemein von Mann und Frau, dass man sich ergänzt, ob man jetzt verheiratet ist oder nicht, in der Gesellschaft, wo wir sind, wo wir uns bewegen. Und ich möchte mit euch jetzt mal zuerst ein bisschen eintauchen in diese Unterschiedlichkeit, gerade eigentlich inspiriert von diesem wirklich guten Vortrag von Raphael Bonelli. Und darin werden wir den Schatz der Weiblichkeit ein Stück weit heben. Wir versuchen es, mindestens ein Stück weit. Und werden auch da nebenbei dem Wert der Männlichkeit ein bisschen auf die Spur gehen. Auch wenn der Fokus noch ein bisschen mehr auf den Frauen ist, das ist auch schon hoffentlich verständlich für heute Morgen. Also was sind die typischen Persönlichkeitsmerkmale von Frauen und von Männern? Und ich denke, wenn wir jetzt sammeln würden, wir könnten sofort eine Reihe von Begriffen zusammentragen und hätten aber vielleicht ein bisschen im Hinterkopf, ja, so die Klischees sind ja so bekannt, oder? Die Klischees, die uns da übergestülpt würden. Und ich möchte jetzt ein paar Gedanken weitergeben. Und was ich sage, das sind Erkenntnisse aus Studien der letzten 15 Jahre, mehrere Studien, und das sind Studien, die sind über alle Kulturkreise der Welt hinweg gemacht worden. Also nicht nur die Industrienationen und so, denken wir, ja, logisch, alle. Nein, alle Kulturkreise der Welt. Und die ausgewerteten Daten zeigen die Faktoren im Durchschnitt. Also durchschnittlich, oder? Kann man sagen. Also wo Frauen höher liegen, sind sie im Durchschnitt höher als die Männer. Zum Beispiel ist der Durchschnitt der Frauen sensibler als der Durchschnitt der Männer. Das heißt aber nicht, dass die Männer ungehobelte Klötze sind, alle. Einfach die Frauen sind hier noch ausgeprägter. Und es gibt auch Männer, die sind so sensibel, die sind sensibler als die meisten Frauen. Also wenn du jetzt sagst, ja, das stimmt überhaupt nicht, dann bist du einer vielleicht von den wenigen, die eben dass das Niveau der Frauen schlägt in gewissen Bereichen. Aber das ändert nichts, es widerspricht nicht dem generellen Durchschnitt der Persönlichkeitsfaktoren. Wenn wir jetzt schauen, wie Frauen in diesen Studien ticken, wissen Sie, was wir dann sehen? Dann sehen wir, was wahre Weiblichkeit ist. Denn wir schauen ja die Frauen an, über alle Kulturkreise hinweg in vielen Studien. So, also jetzt könnte man wissen, wie ticken Frauen, wie ticken Männer. Also, was sehen wir aus diesen Studien? Ein paar Gedanken hierzu. Zuerst mal, Frauen haben mehr Sinn für Schönheit. Mal tendenziell. Also jetzt nochmals, es heißt nicht, die Männer haben keinen Sinn für Schönheit. Aber die Frauen sind im Durchschnitt, haben sie hier eine ausgeprägtere Kurve. Jetzt bist du vielleicht ein Mann, der ist überdurchschnittlich, da bist du höher als die meisten Frauen, aber dann bist du abnormal. Aber hier sind die Frauen normalerweise höher als die Männer. Und dann sind Frauen verletzlicher, sie sind feinfühliger und demnach auch verletzlicher. Und Frauen haben im Durchschnitt eine höhere emotionale Intelligenz und das drückt sich in diesen vier Bereichen aus: Empathie. Das heißt, sie können sich besser in andere hineinversetzen und mitfühlen als Männer im Durchschnitt. Die Emotionalität, so die Gefühlswelt, die ausgeprägter ist, Freundlichkeit, Feinfühligkeit. Darin sind die Frauen den Männern im Durchschnitt überlegen. Sie sind also mit anderen Worten besser und mehr von Gott damit ausgerüstet worden. Und wisst ihr was? Die Männer können nichts dafür, dass sie hier ein bisschen hinterherhinken. Gott hat es so gemacht. Also wir müssen nicht irgendwie die Männer ein bisschen belächeln oder so. Oder, ja, halt, was ist das wieder? So, wir können nichts dafür. Genau. Also das muss man schon nicht verstehen, das darf nicht als Entschuldigung gelten werden für ungehobelte Klötze. Aber mit dem müsst ihr selber zugange kommen. Ich kann nicht alle Eventualitäten abdecken, das ist ja klar. Dann, was ich auch spannend finde, aus den Studien kommt raus, dass Frauen mehr sehen als Männer. Und ich muss sagen, bei uns fast jeden Tag genau das passiert. Sie sieht alles. Vor 2 Tagen, wir sitzen am Esstisch. Nach einer Viertelstunde ungefähr sagt Arian, ich habe Tulpen gekauft. Und ich drehe meinen Kopf und schaue auf den Balkon raus, weil ich denke, das sind irgendwie so Topftulpen. Denkt, ja, ich sehe nichts. Wieder zu Arian und sagt, nein, du hast zu weit geguckt, die stehen hier, gerade hier nebenan. Ja, stimmt, schön. Oder zum Beispiel sind wir unterwegs mit dem Auto und Arian sieht alles. Sie fährt sogar selber und sie sieht den Delta-Segler. Und ich sitze nebendran und sie sagt, hast du den Delta-Segler gesehen? Ich sehe, Delta-Segler, Wo hat sie den Delta-Segler? Und im besten Fall sehe ich ihn nach 5 Minuten dann. Sie sieht alles. Also das ist bei uns, vielleicht sind wir auch extrem darin, aber Frauen sehen viel mehr als Männer im Durchschnitt. Aber wisst ihr was? Frauen sehen manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Und da ist dann ein Mann wieder ganz praktisch, der sieht nicht alle Bäume, der sieht den Baum links und rechts vom Weg, wo sie durch müssen, das reicht ja, oder? Da findet man den Weg. Also ist doch praktisch, nicht? Dann weiter haben Frauen eine höhere soziale Kompetenz und die 4 Begriffe, die dazu gehören, sind Vertrauen. Frauen können besser vertrauen tendenziell. Assoziatives Denken, Sprache, Vielseitigkeit und gerade die Sprache, dass sie da ausgeprägter sind. Und Kinder zum Beispiel, die lernen ja von den Müttern vor allem, wenn sie am meisten um die Kinder herum sind, indem sie auf ihren Mund schauen und die Sprache so lehren. Und auch die Vielseitigkeit ist ja für eine Mutter zum Beispiel enorm wichtig und gut. Dann assoziieren bedeutet verknüpfen. Beim assoziativen Denken verknüpfen wir neue Erfahrungen mit bereits bekannten Ereignissen und Informationen. Das verknüpft man dann. Und das gilt für positive wie für negative Ereignisse. Das sind also Vor- und Nachteile. Das ist auch ein bisschen beides. Im Gegensatz zur sozialen Kompetenz der Frauen sind die Männer stärker in Sachlichkeit. Und ich weiß nicht, manchmal habe ich den Eindruck, sachlich ist schon mal in sich schon mal ein bisschen entwertet. Finde ich nicht so wichtig. Hey, Sachlichkeit ist im Fall mega wichtig, kann ich euch sagen. Ja, wirklich? Klar, jetzt bin ich wieder verdächtig als Mann, aber ich muss euch ein bisschen hochheben da. Stellt euch mal vor, ein Mann, der sich sachlich konzentrieren kann, kann links und rechts ausblenden und kann Höchstleistungen vollbringen, weil er fokussiert ist. Er lässt sich nicht rausbringen, gibt Vollgas wie eine Lupe, das Licht bündelt. Klar, darum sollte er ja nicht auf die Kinder aufpassen, weil er dann die Kinder vergisst und die da, weiß ich, was für Action betreiben, die kleinen Kinder, und er ist so konzentriert. Aber das ist, sage ich jetzt mal, das ist auch eine, das ist gut. Männer sind systematisierungsfähiger, sie sind begabt im analytischen Denken. Und zum Beispiel, ich glaube, also Dienst müsste mich korrigieren, aber im IT-Bereich hat es wahrscheinlich viel mehr Männer als Frauen. Oder das geht ja auch in diese Richtung. Oder auch die Raumvorstellung, dass die bei den Männern mehr ausgeprägt ist. Und hier sind wir wieder beim Thema, oder? Die Männer, jetzt können wir also sagen, schöpfungsmäßig haben die Männer Vorteile im Autoparkieren. Oder anders, die Frauen können nicht so viel dafür. Oder? Das ist das Gegenteil dann wieder, nicht? Aber grundsätzlich kann man sagen, Männer machen irgendwie aus allem ein System. Natürlich gibt es auch Frauen, die voll systematisch denken. Das sind wieder die, die den Durchschnitt heben bei den Frauen. Aber grundsätzlich sind die Männer eher so geprägt. Folgende Persönlichkeitsfaktoren stechen bei den Frauen auch noch heraus. Flexibilität, Sensibilität, Besorgtheit, emotionale Wärme. Also wenn ihr ein Kind irgendwas schreit, dann macht das mit der Frau normalerweise eher etwas als mit dem Mann. Der wird vielleicht genervt, weil er gestört ist beim Computer oder ich weiß auch, beim Fußball. Und die Frau ist dann eher besorgt. Soziale Anpassung, Kontaktorientiertheit. Bei Männern hingegen dominieren eher diese Faktoren aus den Studien, nämlich Dominanz, Robustheit. Das heißt auch, Männer sind stressresistenter und haben höhere emotionale Stabilität. Dann auch das Selbstvertrauen, Sachorientierung, Widerstandsfähigkeit oder auch Pflicht- und Regelbewusstsein ist ausgeprägter. Und wenn man das so auf ein Fazit bringen würde, könnte man sagen, Frauen sind personal, sind auf die persönliche Ebene ausgerichtet, wie lebensnah, kommunikativ, emotional intelligent, einfühlsam, verträglich. So, das haben wir jetzt ungefähr gesehen. Verträglich ist noch praktisch, oder wenn man jemand zusammenlebt, der verträglich ist. Das heißt nicht, die Männer sind unverträglich, einfach ein bisschen weniger. Gell? Dann Männer sind eher funktional. Das ist eher das, was bei ihnen rauskommt. Eher sachlicher, auch distanzierter, linear denkend. Und das ist wieder der große Unterschied. Das Beispiel habt ihr vielleicht auch schon gehört, dass Frauen eher denken, wenn man einen Kasten öffnet, sagt man, oh, all die Pracht, alle Kleidungsstücke, alles auf einmal, und die können verlinken im Gedanken sofort, oh, ist alles irgendwie beieinander. Und ein Mann ist in einer Schublade, einer Kommode, Schublade A auf, zu, Schublade B auf, zu. Und wenn man da hinswitcht, einfach ohne Vorwarnung, dann gibt es Probleme, eher linear denkend. Dann auch dominant und auch widerstandsfähig. Also, nochmals, das sind Ergebnisse aus Studien über 15 Jahre, über alle Kulturkreise hinweg. Und so können wir jetzt also wissenschaftlich fundiert sagen, Frauen sind beziehungsorientiert, Männer sind eher sachorientiert. Das wussten wir vorher schon, aber jetzt haben wir es wissenschaftlich belegt, in Stein gemeißelt. Und das hat Gott so gemacht. Gott hat Frauen und Männer als gegenseitige Ergänzung gemacht. Nochmals, jetzt nicht, das eine ist besser als das andere. Beides braucht sich gegenseitig. Und wenn man das sieht und das lebt, das gibt ungeheuren Mehrwert für Männer wie für Frauen. Und heute ist es eher so, dass man sich wie bekämpft, dünkt mich fast ein bisschen, gegenseitig, wirklich gegenseitig, oder? Und das ist nicht gut. Wir sollten uns als Wertschätzung das sehen und uns gegenseitig annehmen als Puzzleteil, das ich selber auch brauche als Ergänzung. Genau, und darum ist es auch schade, gerade wenn man auch in der Gesellschaft heute auch das typisch Weibliche als weniger wert darstellt. Frauen müssten sich wie Männer verhalten und so, in gewissen Gesellschaftsbereichen, das ist eigentlich schade. Und auch die Betätigung als Mami und Hausfrau wird vielerlei abgewertet. Und das ist so falsch. Gott hat Frauen zu Fachleuten gemacht, punkto Beziehung, Fachleute. Und wenn man Fachleute hat, sollte man denen auch den Raum geben, ihr Fachgebiet auszuleben, gerade auch in der Familie, in der Ehe. Problematisch ist natürlich, wenn Männer dazu neigen, ihre Frauen für ihre persönlich, also für ihre typisch weiblichen Persönlichkeitsmerkmale, wie Emotionalität zum Beispiel, so ein bisschen zu belächeln. Oder insgeheim, will ich sagen, ein bisschen runterzudrücken, das ist nicht gut, oder? Und das fängt auch schon im Kleinen an, im Denken. Und ich denke, dass Petrus vielleicht das auch schon gekannt hat. Darum sagt er in 1. Petrus 3, Vers 7 folgendes. Ihr Männer ebenso, wohnt verständnisvoll mit ihnen, also den Ehefrauen, mit ihrer Ehefrau, zusammen als dem Schwächeren, dem weiblichen Gefäß, und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Also Männer sollen die Andersartigkeit der Frauen nicht runtermachen oder belächeln, sondern sie sollen verständnisvoll sein. Der Text sagt auch, dass das weibliche Gefäß schwächer ist als das männliche. Und ist ein bisschen komisch, aber man könnte das sogar übersetzen, dass statt Gefäß Gerät. Also dass das weibliche Gerät schwächer ist als das männliche. Und damit ist auch der Körper gemeint. Nicht Frauen sind schwächer. Es gibt Frauen, die sind zäher als Männer, von ihrer Persönlichkeit her, aber der Körper, das weiß man ja auch, das kann man auch wieder statistisch belegen mit Muskelgröße und Körpergröße und so. Einfach das ist hier nur gemeint, dass hier die Männer einen Vorteil haben, aber hier sollen Männer jetzt nicht denken, dass sie irgendwie das Maß aller Dinge sind und Frauen dann dem männlichen Maßstab hinterherhinken. Und der Mann braucht die weibliche Ergänzung, wie auch umgekehrt ja auch. Liebe Männer, wie geht's euch darin? Wo müssen wir vielleicht ein bisschen umdenken, vielleicht sogar uns auch bei unserer Frau mal entschuldigen in gewisser Hinsicht? Als Männer haben wir auch die Aufgabe, unsere Frauen in gewissem Sinne auch zu beschützen. Und mit beschützen meine ich jetzt nicht so bevormunden, sondern einfach auch unseren Platz ausfüllen, den Gott uns zuweist, dass wir auch Verantwortung übernehmen, dass wir nicht das einfach der Frau überlassen, sei es in der Familie oder auch in der Gemeinde, in der Gesellschaft. Und zudem schützen wir die Frauen auch, indem wir sensibel auf ihre Bedürfnisse eingehen und sie nicht belächeln für gewisse Dinge, die uns fremd sind, weil wir andere Persönlichkeitsmerkmale haben. Gott hat Frauen wunderbar anders gemacht als die Männer, Gott sei Dank. Das wäre ja noch schöner, wenn die gleich wären wie wir. Liebe Frauen, Gott hat euch mit wunderbaren Persönlichkeitsmerkmalen ausgestattet. Das sind eure Stärken. Lasst sie euch nicht als Schwächen verkaufen. Die Männerwelt braucht diese Stärken, damit es eben keine Männerwelt ist, sondern eine Menschenwelt. Natürlich sollt ihr andererseits ja auch nicht von der anderen Seite vom Pferd runterfallen und dann die männlichen Persönlichkeitsmerkmale ein bisschen so belächeln. Das wäre auch wieder nicht so toll. Männer sollen auch ihre Persönlichkeit ausleben können. Ihr männliches Männlichsein. Denn ihr braucht das ja auch. Also schätzen wir uns gegenseitig und nehmen wir uns an mit unseren Unzulänglichkeiten, die wir alle haben. Die deutsche Schriftstellerin Gertrud von Lefort, die hat Folgendes gesagt. Die Welt bedarf der mütterlichen Frau, denn sie, also die Welt, ist weiterhin ein armes, hilfloses Kind. Ich glaube, alle Kinder würden diesen Satz unterschreiben. Denn Kinder, die brauchen, die wissen, sie brauchen eine Mami, mütterliche Frau. Warum eigentlich? Was brauchen eigentlich Kinder? Haben wir uns das auch schon mal so überlegt? Und hier kommen wir noch zu einem nächsten Forschungsbereich, nämlich der Bindungsforschung. Und die Bindungsforschung zeigt ganz klar, dass Kinder eine tiefe emotionale Verwurzelung brauchen. Eine tiefe emotionale Verwurzelung. Der kanadische Bindungsforscher Dr. Gordon Neufeld, der sagt, dass ein Kind 1 bis 2 Personen braucht, bei dem es sich verbindlich festmachen kann, nennt er es. 1 bis 2 Personen, wo er sich verbindlich festmachen kann. Und das seien idealerweise die leiblichen Eltern, da sie ihrem Kind eine auf Dauer angelegte Bindung geben. Und so eine Bindung hat Auswirkungen. Das hat man in dieser Forschung, Bildungsforschung jetzt belegt. Also auch das ist wichtig, das hat man herausgefunden, nämlich dass die erste Folge, die erste Auswirkung dieser Bindung, einer guten, gesunden Bindung zu Kindern, ist die, je sicherer und innerlich gehaltener ein Kind ist, was jetzt? Desto neugieriger wagt sich ein Kind in das Abenteuer des Lebens. Das finde ich einen hammerwichtigen Satz. Je sicherer und innerlich gehaltener ein Kind ist, desto neugieriger wagt es sich ins Abenteuer des Lebens. Das gibt mutige Kinder, gesunde Bindung. Ich rede jetzt nicht von Helikoptereltern, die zu ängstlich sind und die Kinder immer schön bei sich halten. Nein, gesunde Bindung. Das gibt mutige Kinder und macht sie während ihres gesamten Lebens deutlich resistenter als unsicher gebundene Kinder. So eine Bindung macht Kinder stark und, man höre, das macht Kinder liebesfähiger. Ganz speziell. Also so eine gesunde Bindung macht die Kinder liebesfähiger und auch beziehungsfähiger. Das ist mega, finde ich. Vielleicht denkt eine Mutter manchmal auch, ja, was mache ich denn schon, wenn die Kinder noch klein sind, ja, füttern, Windel wechseln, rumtragen und ständig wird man gefragt, und sonst arbeitest du eigentlich auch was? Ich dachte, boah, super. Dabei arbeitest du an der Lebensfähigkeit deines Kindes mit diesen Tätigkeiten. Das sieht man ja nicht, aber das steckt dahinter. Dank deiner Präsenz, dank deiner Fürsorge wird dein Kind liebesfähiger und beziehungsfähiger, und zwar ein ganzes Leben lang. Hey, überleg mal, du baust dem Kind ein Mega-Fundament, wo es sein Leben draufbauen kann. Und wenn du das nicht machst, dann ist das Fundament viel weniger. Oder du bist so wichtig, oder du warst es unter Umständen auch, wenn es schon durch ist. Also was für ein Geschenk. Also wir sehen die Präsenz und die Verbindlichkeit, was die Eltern hier zu bieten haben, das ist mega wichtig. Das ist nicht zu toppen. Da kann auch eine Kita oder eine Tagesschule kann diesen sicheren Hafen nicht bieten. Das ist die erste Auswirkung dieser Bindung. Und eine zweite Auswirkung dieser Bindung, was die Bindungsforschung herausgefunden hat, ist, Kleinkinder definieren ihren Wert über die Zuwendung, die sie von ihren Bezugspersonen erhalten. Also in diesem vertrauten Blickkontakt, im liebevollen Umsorgtwerden, entsteht die Selbstsicht der Kinder: Ich bin wichtig. Ich bin geliebt. Dr. Herbert Renz, Kinderarzt und Wissenschaftler, ist einer der gewichtigsten Forscher der kindlichen Entwicklung. Und er bestätigt, dass er sagt, dass eine sichere Bindung die Kinder eben nicht auf eine ungesunde Weise abhängig macht, sondern gerade im Gegenteil mutig und lebenstüchtig. Und ich finde das ein cooles Wort, lebenstüchtig. Also Kinder, die eine gesunde Bindung haben, die hat auch eine Dehnkraft natürlich, oder? Die Kinder muss man gehen lassen auch dann zwischendurch, und ja, gemäß dem Alter. Und das macht sie lebenstüchtig. Und mit all dem Wissen aus dieser Forschung möchte ich jetzt nochmal zurückgehen zu unserem Bibeltext und den nochmal lesen. Die älteren Frauen sollen die jüngeren Frauen anleiten, ihre Ehemänner und auch ihre Kinder zu lieben, besonnen und anständig zu leben, ihren Haushalt gut zu versorgen, freundlich zu sein und so weiter. Also wir sehen, der Auftrag der Frau, den Ehemann zu lieben, die Kinder zu lieben, in die Familie hineinzuwirken, entspricht genau der Persönlichkeitsausrüstung, welche Gott der Frau gegeben hat. Sie entspricht den Bedürfnissen der Kinder und auch der Ergänzungsbedürftigkeit des Mannes. Also ich finde das gewaltig. Frauen sind ideal ausgerüstet, um Kindern zu helfen, lebenstüchtige Menschen zu werden. Und genau das nochmal so zusammenfassend, was die Kinder aus diesen Beziehungen, aus dieser Bindung mitnehmen. Sie werden mutig, sie werden neugierig, sie werden liebesfähig, beziehungsfähig und sie bekommen das Bewusstsein, ich bin wichtig. Ich bin wichtig. In der Bibel steht nichts zufällig. Und diese Aufgabenzuteilung hat einen Grund. Gott hat die Frauen geschaffen, dass sie nicht nur Kinder kriegen können, sondern dass sie auch befähigt sind, dann das auch weiterzuführen. Und wie es Walti vorher gesagt hat, dass die Frauen befähigt sind, ein Nestlein zu bauen, ein Familiennestlein mit Wärme, das Wärme vermittelt. Und so können die Kinder unserer Zeit die Anforderungen unserer Zeit bewältigen. Und sie können zu Frauen und Männern Gottes werden, welche in der Gemeinde das bewegen. Also Mütter prägen die Gemeinde von morgen. Die künftigen Pastoren, Missionare, Missionarinnen, Gemeindeleiter und so weiter. Also Nestwärme kann man nicht kaufen. Kann man noch so viele Spielsachen ins Kinderzimmer stellen. Nestwärme entsteht nur aus dem liebevollen persönlichen Umgang. Aber Mütter prägen auch eine ganze Gesellschaft, wenn man sie lässt. Pearl Seidensticker Buck, das ist ein lustiger Name, ist eine US-amerikanische Nobelpreisträgerin. Und sie hat gesagt, oder geschrieben besser gesagt, Kinder, die man nicht liebt, werden Erwachsene, die nicht lieben. Mütter haben einen großen Einfluss auf die Tragfähigkeit und die Stabilität einer ganzen Nation. Und darum finde ich, sollte man das Muttersein, sollte man das Zuhause sein auch, sollte man wertschätzen. Sollte man nicht runter machen, sondern wertschätzen. Man sollte es sogar politisch fördern. Wenn man das alles zusammenträgt, und man könnte die Bibel mal weglassen und einfach von den Studien hergehen, müsste man eigentlich zu dem Schluss kommen, wir müssen das Muttersein, das Zuhause sein, auf kleinen Kindern muss man wertschätzen und fördern. Und leider passiert das genau das Gegenteil. Mütter fördern durch ihre Präsenz die Liebesfähigkeit im Land. Was passiert, wenn eine Gesellschaft, jetzt unter diesen Voraussetzungen, die wir gesehen haben, wenn eine Gesellschaft das Mami-Sein immer mehr in den Schatten stellt, dann nimmt die Liebe ab und die Beziehungsfähigkeit nimmt ab. Und interessant ist jetzt, dass der Paulus genau über das schreibt im 2. Timotheusbrief. Er schreibt über die Endzeit und stellt fest, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, lieblos. Mütter und auch kinderlose Frauen sind unersetzlich wichtig. Und ihre Weiblichkeit ist ein Schatz für jedes Kind, für unsere Gemeinde, ja, für unser ganzes Land. Und dass wir uns nicht falsch verstehen, dem will ich nicht sagen, dass Frauen oder Mütter erst wieder arbeiten sollen auswärts, wenn die Kinder erwachsen sind, das meine ich gar nicht. Aber sicherweise, wenn man da ein bisschen weise vorgeht und vielleicht sogar auch mit kleinen Pinseln wieder startet, aber das muss jeder selber auch dann herausfinden. Aber die ersten Jahre sind wirklich wichtig für die Entwicklung der Kinder. Auch die folgenden Jahre, da ist die Präsenz von Mutter und auch Vater ist durchaus wichtig. Ich glaube, die meisten Kitas machen heute einen guten Job. Es arbeiten viele Menschen, die wirklich die Kinder gerne haben, die das auf dem Herzen haben. Auch viele Christen arbeiten in dem Bereich. Das ist sehr wertvoll. Aber es ist doch nicht das Zuhause. Unser 9-jähriges Nachbarmädchen geht jeweils morgens um 7:30 ungefähr zum Haus raus und kommt um 18 Uhr wieder nach Hause. Über 10 Stunden. Und ich finde das, wow, das ist so lang. Als kleines Kind nicht zu Hause sein, über 10 Stunden, wie anstrengend ist das, mir tut sie leid. Das sind nette Leute übrigens, das sind nette Leute, aber mir tut das Kind trotzdem leid. Natürlich, es gibt auch Personen, zum Beispiel Alleinerziehende, die würden sehr gerne bei ihren Kindern bleiben, aber das geht nicht, die müssen ja arbeiten, sonst haben sie kein Einkommen, das ist ja klar, da geht es auch nicht anders. Und ich weiß nicht, wo du stehst oder gestanden bist, vielleicht hörst du das und du merkst, hey, ich habe meine Prioritäten, Punkt der Familie falsch gesetzt, hast vielleicht auch als Mann deine Frau nicht unterstützt oder wolltest, dass sie auswärts arbeitet, damit du mehr Geld habt. Vielleicht hast du dich als Mami zu wenig um deine Kinder gekümmert, vom Beruf drängen lassen. Vieles aus der Bildungsforschung ist ja auch gar noch nicht so lange bekannt. Das wusste man auch vielleicht gar noch nicht so. Aber wie auch immer es ist, falls du ein schlechtes Gewissen hast, falls du den Eindruck hast, dass du ihre Prioritäten nicht gut gesetzt hast, man kann es jetzt nicht mehr ändern, wenn die Kinder groß sind. Man kann es nicht mehr ändern, aber du kannst damit zu Jesus kommen. Wenn du ein schlechtes Gewissen hast, du kannst es Jesus bringen und er wird dir vergeben. Er wird es dir abnehmen. Du musst nicht mit einem schlechten Gewissen leben. Er wird es dir abnehmen. Und je nachdem ist es vielleicht auch gut, wenn du das auch mit deinen Kindern, deinen Erwachsenen ansprichst und auch sagst, hey, dass dir leid tut, hättest irgendwie das zu wenig richtig eingeschätzt. Aber wisst ihr was? Die Vergebungsbereitschaft von Jesus, das brauchen ja nicht nur Menschen, die ich jetzt angesprochen habe, sondern das brauchen wir alle, jeder einzelne Mensch. Denn ich habe noch keinen Mensch gesehen, der ohne Schuld war, der keine Sünde begangen hat. Und so ist jeder Mensch auf die Vergebung von Jesus angewiesen. Und das ist wichtig, denn die Bibel sagt uns, dass jede Sünde uns von Gott trennt, weil Gott heilig ist. Also eine kleine Sünde genügt und du kannst nicht mehr vor Gott bestehen, weil er vollkommen heilig ist. Und das gilt jetzt und wenn wir in dem Zustand sterben, gilt es ewig. Und das Oberdummste ist, wir können das nicht, können echt ändern, wir können ja keine Sünde ungeschehen machen. Aber genau darum ist Jesus in seiner Liebe zu uns gekommen und hat unseren Platz eingenommen, ist für uns ans Kreuz, hat unsere Schuld aus dieser Welt getragen und er möchte jetzt, dass wir ihn annehmen als Retter. Dass wir ihm unsere Schuld bringen und sagen, hey Jesus, ja, ich bin so froh, dass du mir das anbietest. Es ist eigentlich so gewaltig, was er uns anbietet. Und wir können das annehmen in einem einfachen Gebet. Aber wir haben heute gesehen, Frauen sind in ihrer Weiblichkeit ein Schatz Gottes für die ganze Welt. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Herr Jesus, ich möchte dir vielmal Danke sagen, dass du uns so viele tiefe Wahrheiten vermittelst, auch über das Menschsein, über unsere Rollen, wo wir drinstehen, aus unserer biologischen Situation heraus. Und danke vielmals auch, dass wir auch sehen können, was der Wert ist von einer Frau, von einer Mami, auch von einem Mann, von einem Papi, dass wir einfach wichtig sind, dort, wo du uns angestellt hast. Und du siehst auch, dass das nicht immer genau gleich ist, was die Gesellschaft widerspiegelt oder wo die Gesellschaft hergeht. Und bitte dich, hilf uns, dass wir wirklich können auch auf das gute Fundament von der Bibel und von dir, wo du uns auch gemacht hast, bauen und können auf eine gesunde und gute Art auch ja, das ausleben in dem Umfeld, wo wir sind. Verträglich mit den Menschen herum. Danke viel mal. Und du auch ganz speziell Frauen stärken, Mütter stärken. Hilf du ihnen, gerade jetzt, die noch dran sind mit ihren kleinen Kindern, was manchmal so intensiv ist, aber auch mit den Teenager-Kindern, was manchmal noch intensiver ist. Ja, weil es einfach, wenn man nicht mehr gleich kann, einfach sagen und dann ist es so. Ja, wir bitten dich fest um deine Hilfe im Miteinander, auch zwischen Mann und Frau, um gegenseitige Annahme und Verständnis. Danke, dass du so viel Geduld hast mit uns, dass du auch uns annimmst, so wie wir sind. Amen.